Grabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6. Podcast.
Guten Tag und herzlich willkommen beim Rabe Info vom Donnerstag, dem 9. Dezember 2010. Heute mit diesen Themen. Ein Amt ist genug. Keine Doppelmandate für Berner Gemeinderäte fordert Stadtrat Lucius Theiler. Blutdiamanten aus Simbabwe. Was bringen die internationalen Zertifikate? Und in unserer Serie über den Westen von Bern, die Bauerndörfer der Stadt mit dem Tram direkt ins Grüne. Am Mikrofon ist der Michael Spahr. Schön, hört ihr zu.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zu den Kurznachrichten. Wie die BILAG soeben bekannt gab, werden ab nächstem Jahr nur noch einmal im Jahr Gebühren für Radio und Fernsehen erhoben. Bisher erhielten die 3 Millionen gebührenzahlenden Schweizer Haushalte viermal pro Jahr eine Rechnung. Wer das weiterhin so will, darf das auch tun, bezahlt aber 2 Franken Gebühr pro Rechnung. Außer sie zahlt per Lastschriftverfahren, Debit Direct oder E-Rechnung. Für die Umstellung des neuen Rechnungssystems werden vorübergehend doppelt so viele Leute beschäftigt. 140 Leute arbeiten dann im Kontaktcenter der BILAG. Mit der jährlichen Rechnungsumstellung spart die BILAG insgesamt 10 Millionen Franken pro Jahr bei der Administration. Dieser Betrag soll laut Bundesrat in die SRG und die Privatcenter fließen. Die Gebühren werden weder erhöht noch gesenkt. Wer Radio- und Fernsehgebühren zahlt, erhält also ab 2011 eine einzige Rechnung über 462,40 Franken statt 4 Rechnungen über 115,60 Franken. Heute hat der Nationalrat das Gesetz für Risikosportarten bereinigt. Gestern hatte der Ständerat mit grosser Mehrheit für das Gesetz gestimmt. In Zukunft sollen Anbieter von Sportarten wie Canyoning, Bungee-Jumping oder River-Rafting Bewilligungen für ihre Aktivitäten einholen müssen. Kommerzielle Anbieter von Risikosportarten in den Bergen, an Flüssen und Bächen müssen zudem eine Versicherung haben. Auch müssen sie besser auf die Natur und auf Wetterbedingungen Rücksicht nehmen. Betroffen sind auch Ski- und Bergführer, die Touren abseits der Pisten veranstalten. 10 Jahre hat es gedauert, bis ein landesweites Gesetz verabschiedet werden konnte. Die Debatte begann nach dem grossen Canyoning-Unglück im Berner Oberland im Jahr 1999. Damals starben 21 Touristen, als sie auf ihrer Tour von einem Gewitter und riesigen Wassermassen überrascht wurden. Heute ist der internationale Antikorruptionstag. Wie die Schweizer Nichtregierungsorganisation Transparency International heute bekannt gab, hat jeder 4. Ehrenbürger im letzten Jahr einmal geschmiert. Laut einer weltweiten Umfrage, dem Global Corruption Barometer, sind 6 von 10 Befragten der Meinung, Korruption habe weltweit zugenommen. Gleichzeitig wären 7 von 10 der Befragten an sich bereit, Korruption anzuzeigen und zu bekämpfen. Oft fließen Bestechungsgelder an öffentliche Institutionen. Am meisten geschmiert wird offenbar weltweit die Polizei. Die Studie beweist zudem, dass ein enger Zusammenhang zwischen Korruption und Armut besteht. Leute mit tiefem Einkommen sind eher bereit, Bestechungsgelder zu zahlen. Sie sichern sich so häufig Zugang zur Grundversorgung, zum Beispiel zur Schule. Am meisten geschmiert wird in Afrika, in Westeuropa und Nordamerika am wenigsten. Doch auch hier geben 5% der Befragten an, Bestechungsgelder bezahlt zu haben. Weltweit herrscht deshalb oft wenig Vertrauen in die Behörden. In der Schweiz sind die meisten Befragten der Meinung, dass Schmiergelder vor allem im privaten Sektor, aber auch bei politischen Parteien und Medien bezahlt werden. Transparency International veranstaltet heute in der ganzen Schweiz Podiumsdiskussionen. In Bern findet die Diskussion zur globalen Korruption um 18.30 Uhr im Restaurant Veranda an der Schanzeneckstraße 25 statt. Hackerangriffe nehmen zu. Als Reaktion auf die Verhaftung von WikiLeaks-Gründer Julian Assange und die Schließung von Konten haben Hacker weltweit mehrere Seiten zum Erliegen gebracht. Die Hackergruppe, die sich Anonymous, also anonym, nennt, hat nach Seiten von PostFinance, Mastercard, PayPal nun auch die Visa-Card-Seite ins Visier genommen. Die Kreditkarten- und Finanzunternehmen hatten Konten von WikiLeaks geschlossen oder Zahlungen ausgestellt. Aufgerufen zu den Cyberattacken hatte die Hackergruppe über den Kurznachrichtendienst Twitter. Twitter hatte im Anschluss das Konto von Anonymous gesperrt. Inzwischen sollen sich rund 4'000 Hacker der Gruppe angeschlossen haben. Der WikiLeaks-Chef Julian Assange, welcher sich am Montag den Behörden in England gestellt hatte und verhaftet wurde, distanziert sich von der Hackergruppe. Seit einer Woche veröffentlicht WikiLeaks in großen Mengen geheime Dokumente der amerikanischen Botschaften weltweit. Gestern erschienen geheime Dokumente, die unter anderem Simbabwe, Spanien und Venezuela betreffen. Wir kommen zum Wetter. Nach dem Schnee der große Regen. Letzte Nacht wurden laut Kantonspolizei 40 Wassereinbrüche und über die Ufer getretene Bäche gemeldet. Nun soll es aber trocken bleiben. Am Nachmittag kann sich sogar ab und zu die Sonne zeigen. In den Bergen schneit es zum Teil noch. In der Region bleibt es temperaturmäßig ziemlich mild bei maximal 8 Grad. Morgen Freitag kühlt es dann wieder ab auf maximal 2 Grad. Die Schneefallgrenze verschiebt sich wieder nach unten. Es kann zu einzelnen Schneefällen kommen. Meistens bleibt es bewölkt mit einigen Aufhellungen. Am Wochenende wird es noch ein wenig kühler, übermorgen Samstag wird es höchstens 1 Grad, es bleibt bewölkt und kann zuweilen schneien, vor allem am Sonntag zeigt sich aber dann vermehrt die Sonne.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Die Berner Gemeinderäte sollen sich entscheiden. Entweder bleiben sie in der Stadtregierung oder aber sie werden Nationalräte. Beide Ämter gleichzeitig auszuüben, das gehe nicht, meint Stadtrat Lucius Theiler. Deshalb wird er heute Abend im Berner Stadtrat eine Motion einreichen, die ein Verbot von Doppelmandaten für Mitglieder der Stadtregierung verlangt. Jetzt, wo 4 der insgesamt 5 Gemeinderäte für den Nationalrat kandidieren, sei der richtige Zeitpunkt, das zu diskutieren, meint Lucius Theiler. Die anderen Parteien aber sind gerade jetzt anderer Meinung. Einzelheiten im Bericht von Wilma Rall.
4 der 5 Berner Gemeinderäte haben angekündigt, im kommenden Herbst für den Nationalrat zu kandidieren. Und alle außer der Bauvorsteherin Regula Rietz wollen, auch wenn sie gewählt werden, ihr Mandat in der Stadtregierung behalten. Eine Doppelbelastung, die laut Lucius Theiler, Stadtrat der Grünen, die Kräfte der Mandatsträgerinnen übersteigt.
Berner Gemeinderat, das ist mehr als ein 100% Pensum. Das ist auch in Ordnung so. Sie werden auch sehr gut bezahlt dafür. Aber wir erleben schon heute die Situation, dass sich oft Gemeinderatsmitglieder die Rede und Antwort vor dem Berner Stadtparlament stellen müssten, sich entschuldigen aus Zeitgründen. Nationalratsmandat ist mindestens ein 50% Job und es ist ganz unmöglich, beide Mandate seriös auszuüben.
In den Städten Thun und Biel sind Doppelmandate für Mitglieder der Stadtregierung verboten. Die Berner Gemeindeordnung aber sagt, dass insgesamt 2 von 5 Gemeinderäten ein Doppelmandat ausüben dürfen. Und das sei auch gut so, meint Stadtrat Michael Davidov, Präsident der CVP Stadt Bern.
Also die CVP Stadt Bern ist der Ansicht, dass die bestehende Regelung völlig ausreicht. Gerade hinsichtlich der doch bedeutsamen Lobbyarbeit in Bundesbern muss sich die Stadt Bern einbringen können. In diesem Sinne finden wir Lucius Theiler mit seiner Motion zu puristisch.
Ähnlich argumentieren auch die Sozialdemokraten und die Freisinnigen. Bernhard Eicher, Präsident der FDP-Stadtratsfraktion.
Da die Argumentation von Lucius Theiler ist eigentlich eine Bankrotterklärung an das Milizsystem. Ich denke, das muss jede Gemeinderätin, jeder Gemeinderat für sich beurteilen können, ob er Zeit hat oder nicht. Das ist beim normalen Beruf genau dasselbe. Viele Arbeitgeber begrüßen es, wenn man sich im Nationalrat engagiert. Auf der anderen Seite haben sie auch die Erwartung, dass man trotzdem zu 100% für den Betrieb da ist. Also es ist immer ein Abwägen.
Nicht von ungefähr findet der Vorstoß von Lucius Theiler bei den anderen Parteien wenig Unterstützung. Denn ungleich der Kandidatin der Grünen wollen die Kandidaten der CVP, FDP und auch der SP bei einer allfälligen Wahl in den Nationalrat ihr Amt in der Berner Exekutive behalten. SP-Stadtrat Thomas Göttin:
Wir haben über das Thema der Motion noch nicht im Detail gesprochen. Ich kann einfach sagen, wir sind grundsätzlich skeptisch gegen Doppelmandate. Wir sind aber auch der Meinung, dass es zwischendurch möglich sein sollte, in speziellen Fällen so etwas auszuüben. Deshalb haben wir auch im Falle von Alex Chappert gesagt, in dieser Situation ist es gut, wenn der Stadtpräsident eben die Anliegen von Bern im nationalen Parlament vertreten kann.
Gleichzeitig hätten aber gerade Stadtpräsidenten ein enormes Pensum zu bewältigen, gibt Lucius Theiler zu bedenken. Sehr deutlich habe sich das im Falle des Bieler Stadtpräsidenten Hans Stöckli gezeigt.
Stadtpräsident Stöckli hat jetzt lange Zeit beides gemacht und jetzt zugestanden, dass er das Nationalratsmandat nicht mit der geforderten Intensität ausüben konnte. Er galt deshalb auch als Hinterbänkler im Nationalrat. Das sind dann die Folgen eben der zu großen Belastung.
Lucius Theiler verlangt nicht, Doppelmandate für Mitglieder der Stadtregierung ab sofort zu verbieten. Das Verbot soll laut der Motion erst für die nächsten Nationalratswahlen im Jahre 2015 gelten. Trotzdem scheint den anderen Parteien wenig daran gelegen, gerade jetzt mit den Nationalratswahlen vor der Tür das Thema Doppelmandate eingehend zu thematisieren.
95,6 Rabe Info.
Eigentlich sollte der sogenannte Kimberley-Prozess den Handel mit Blutdiamanten eindämmen. Der Kimberley-Prozess ist ein Zusammenschluss von Regierungen, Nichtregierungsorganisationen und Unternehmen, die mit Rohdiamanten handeln. Mit einem komplexen Zertifizierungssystem versuchen sie gemeinsam, den Handel mit Blutdiamanten zu bekämpfen. Doch wie das Beispiel Simbabwe zeigt, weist dieses System gravierende Mängel auf. Mehr im folgenden Bericht.
Der Kimberley-Prozess wurde vor 10 Jahren in Südafrika lanciert, von Vertretern von Regierungen, Zivilorganisationen und Unternehmen. Gemeinsam haben sie ein internationales Zertifizierungssystem erarbeitet, das im Januar 2003 in Kraft trat. Seither müssen alle für den Export bestimmten Rohdiamanten mit einem Zertifikat versehen sein, dass sie legal gefördert und verkauft wurden. Ivan Meyer Ardenti, Verantwortlicher für Finanzen und Korruption bei der Nichtregierungsorganisation Brot für alle.
Das Ziel des Kimberley-Prozesses ist eigentlich, den Diamantenhandel weltweit so zu kontrollieren, dass Rebellengruppen in einzelnen Ländern sich mit Diamantenhandel nicht finanzieren können. Es geht so vor sich, dass gewisse Auditoren in den jeweiligen Ländern hingehen, um zu schauen, wie die Menschenrechtssituation aussieht.
Staaten, welche dieses Zertifizierungssystem des Kimberley-Prozesses nicht anwenden, werden vom internationalen Handel mit Rohdiamanten ausgeschlossen. Dazu gehörte zwischen November letzten Jahres und diesem Sommer auch das im Süden Afrikas gelegene Simbabwe. Dann aber kamen die Verantwortlichen des Kimberley-Prozesses zum Schluss, dass Simbabwe die Minimalkriterien für den Handel mit Rohdiamanten wieder erfülle.
Seine Evaluation ist zum Schluss gekommen, dass die Diamanten in Marange, also im Osten des Landes, die Kriterien entsprechen. Und eben das Problem ist, dass es doch sehr gravierende Menschenrechtsverletzungen gibt, aber nicht von Rebellengruppen, sondern von der Armee von Zimbabwe.
Und genau hier liege das Kernproblem des Zertifizierungssystems. Menschenrechtsverletzungen durch Rebellengruppen führen zum Ausschluss der jeweiligen Länder. Werden die Menschenrechtsverletzungen aber durch Regierungsvertreter begangen, hat dies keinen Ausschluss zur Folge.
Oktober 2008 sind mehr als 200 Minenarbeiter und Arbeiterinnen gestorben wegen der Operation der Armee von Zimbabwe. Und seit 2008 gibt es ständige Menschenrechtsverletzungen wie zum Beispiel Zwangsarbeit, Kinderarbeit, Folter und illegale Festnahmen.
Aufgrund der Menschenrechtssituation in Simbabwe haben einige Großhändler in Eigeninitiative beschlossen, weiterhin auf den Kauf von Diamanten aus der Region Marange zu verzichten. So zum Beispiel die amerikanische Firma Rappaport.
Das zeigt, dass diese Kriterien also ungenügend sind, weil selbst große Akteure im Diamantensektor strengere Kriterien anwenden.
Die Schweiz war am Kimberley-Prozess von Beginn weg maßgeblich beteiligt. Damals war sie weltweit das drittgrößte Zentrum für den Handel mit Rohdiamanten. Inzwischen ist das zwar nicht mehr der Fall, trotzdem ist die Schweiz weiterhin Mitglied des Kimberley-Prozesses. Und deshalb müsse sie sich dafür einsetzen, dass strengere Kriterien verabschiedet werden, um den Handel mit Konfliktdiamanten zu unterbinden, fordert Ivan Majar Ardenti von der Nichtregierungsorganisation Brot für alle.
Rabe Info 95,6.
Nächsten Sonntag werden die neuen Tramlinien nach Bümpliz und Bethlehem eröffnet. Ein guter Grund fürs Rabe Info, diese Woche den Stadtteil 6 einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Denn vieles dort ist anders, als es auf den ersten Blick zu sein scheint oder was die vielen Vorurteile glauben machen wollen. So liegt zum Beispiel das Zentrum von Bern im Stadtteil 6. Tatsächlich ist das Weiermannshaus der geografische Schwerpunkt der Gemeinde Bern. Zur Gemeinde gehören nämlich auch die Bauerndörfer Ober- und Niederbottigen, Matzenried und Riedbach. Sie gehörten einst zur Gemeinde Bümpliz, die 1919 eingemeindet wurde. Wilma Rall traf sich mit Altgemeinderätin Ursula Beckert in Oberbottigen zu einem Schneespaziergang durch die grüne Lunge von Bern.
Ich fuhr mit Ursula Beckert zum höchsten Punkt der Gemeinde Oberbottigen. Von dort aus kann man den Blick wunderbar schweifen lassen. Im Norden die Jurakette, davor die Riederen mit dem ehemaligen Sendeturm, die Hochhaussiedlungen Tscharnagut, Gäbelbach und Hohlenacker. Weiter östlich dann Bümpliz und schließlich das Bundeshaus und die Berner Innenstadt. Doch warum in die Ferne schweifen? Wir wollten uns ja die Dörfer und Weiler näher anschauen, die gerade unter uns verstreut in den sanften, mit Schnee bedeckten Feldern thronen.
Genau Richtung Ost sehen wir auch noch die Häuser des Dörfli Niederbottigen. Das ist ein größerer Weiler ohne irgendwelche Infrastrukturen. Direkt unter uns liegt das Dörfli Oberbottigen. Es hat eine kleine Kirche, es hat zwei Schulhäuser für die Unterstufenschüler. Wir haben eine Käserei, die noch ein weniges an Lebensmitteln anbietet. Was wir jetzt in den letzten 5 Jahren bekommen haben, sind 2 relativ große für unsere Verhältnisse zusätzliche Siedlungen. Das hat uns recht viele Zuzüge gebracht. Und ich denke, dass dieser Ausbau in dieser maßvollen Form verträglich ist. Was wir uns alle natürlich nicht wünschen, ist, dass eines Tages da nur noch Häuser stehen und kein Grün mehr. Ich denke auch, dass die grüne Lunge der Stadt Bern auch einen großen Stellenwert hat.
Wir, das sind die Einwohnerinnen und Einwohner von Ober- und Niederbottigen, der Weiler Riedbach, Riedeck, Matzenried und Buch. Alles Bürger und Bürgerinnen der Stadt Bern.
Man muss schon sagen, die Leute hier draußen, die fühlen sich, das muss man ehrlich sagen, die fühlen sich eigentlich nicht so sehr der Stadt zugehörig. Sie fühlen sich als fast wie eine Gemeinde für sich. Rein gefühlsmäßig, oder? Also man hat mit der Stadt oder auch mit Bümpliz nicht so wahnsinnig viel am Hut und nicht so sehr viele Kontakte in der Regel.
Zwar würden viele in der Stadt Bern arbeiten, vor allem aus den neuen Siedlungen.
Aber es ist immer doch noch sehr stark ländlich geprägt. Ich weiß nicht, wie die Zahlen heute sind, aber vor ein paar Jahren hatten wir hier noch 60 Bauernbetriebe, vielleicht sind es jetzt noch 50. Also es ist stark landwirtschaftlich geprägt.
Untereinander kennt man sich gut, vor allem die Alteingesessenen, die schon seit vielen Generationen hier leben und arbeiten. Alle Leute, denen ich mit Ursula Beckert auf unserem Spaziergang begegnete, grüßte sie mit Namen und wusste, viele Geschichten zu erzählen. unter anderem auch vom steten Kampf der Bewohnerinnen um die Erhaltung ihrer grünen Lunge.
Also es gab mal ein Projekt in den 70er Jahren, da wollte man im großen Stil Einfamilienhäuser bauen. Da hat sich die Bevölkerung erfolgreich gewehrt mit einer Initiative Oberbottigen bleibt grün. Es ist aber mittlerweile eingezont worden, nicht zuletzt wie auch im Westseid, weil man sich gesagt hat, das ist die einzige Reserve, die die Stadt Bern noch hat. Und wenn wir neue Steuerzahler wollen, die uns unsere Finanzen aufbessern helfen, dann müssen wir eben auch Bauland bereitstellen. Beides kann man nicht haben.
In den vergangenen 50 Jahren rückte die Stadt immer näher. Mittlerweile ist man von Oberbottigen zu Fuß in 10 Minuten im Westside und hat von dort direkte Bahn- und Busverbindungen ins Stadtzentrum. Eigentlich perfekt, meint Ursula Beggert.
Also ich sehe da sehr viele Vorteile. Es ist wunderschön, wenn man wie einen Abschluss machen kann. Und jetzt sind wir bei uns auf dem Land. Und trotzdem hat man alles in der Nähe. Wir sind also absolut privilegiert, weil wir alle Einkaufsmöglichkeiten, auch Spezialgeschäfte, alles hat man in der Nähe. Die Schulen sind nahe, die Universität. Also ich denke, da sind wir in einer sehr privilegierten Lage.
Dass die Stadt die grüne Lunge bald einmal einholen werde, glaubt Ursula Beggert nicht. Brünnen sei noch nicht einmal fertig gebaut und andere Projekte seien derzeit nicht geplant. Und daran werde auch das neue Tram Bern-West nichts ändern.
Nein, das glaube ich nicht. Es transportiert die Menschen in die Quartiere und damit hat sich's. Es hat einfach mehr Kapazitäten, um mehr Menschen zu transportieren als vorher der Bus. Aber verändern wird das nichts. Verändert hat es uns das während der Bauzeit. Das war eine sehr dornenvolle Zeit, weil Bümplitz praktisch nicht mehr befahrbar war.
Morgen berichten wir im letzten Teil unserer Serie über den Westen von Bern über die jüngsten Bümplitzerinnen und Bethlehemer. Wir besuchen eine Kindertagesstätte, wo sich Kulturen aus der ganzen Welt zum gemeinsamen Spielen treffen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe-Info vom Donnerstag, dem 9. Dezember 2010. Die nächste aktuelle Ausgabe des Rabe-Infos gibt es morgen um 11. In der Redaktion war Wilma Rall. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spar. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Auf Wiederhören.
Rabe-Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.